dann saßen wir da literally mit unseren Tracking-Backpacks in San Francisco und dachten, ja shit, dann geht's jetzt wohl los. Es gab keine Idee, es gab keinen Plan, als wir rübergegangen sind. Wir wussten einfach nur, wir zusammen machen was. Durch einen Pivot nach dem anderen, nichts funktioniert. Da durchzukommen, da brauchst du einfach was anderes als, das ist cool.
Ja.
Oder meine Freunde machen es auch. Sondern dann muss irgendwas intrinsisch aus dir rauskommen, was sagt so, ich will das und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und wenn du das nicht hast, don't do it. Es kommt am Anfang nur auf eine einzige Sache an. Sind es smarte Founder mit einem absurd hohen Level von Agency? Siehst du das? Gib ihm Geld.
Ja.
Siehst du es nicht? Gib ihm keins.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Mein heutiger Gast hat mit Anfang 20 ein Google-Offer ausgeschlagen, wo viele Leute ihm heute wahrscheinlich den Vogel zahlen würden. Er hätte APM, also Associate Product Manager, bei Google werden können. Aber Jan Damm hat sich anders entschieden. Er ist Co-Founder von Datalieb und hat gerade über 3 Millionen Dollar von so Menschen wie dem Perplexity-Gründer, von dem Instagram-Gründer eingesammelt. Aber bis dahin war es allerdings auch ein wilder Ritt. Erst Krypto-Startup, bis FTX und Co. implodiert ist. Dann ein AI-Tool für McKinsey-Berater, hat mehrere hunderttausend Dollar Umsatz damit gemacht, aber es fühlte sich alles nicht so richtig an. Also nochmal von vorne und heute baut Jan die erste Vibe-Working-Plattform. So ein bisschen wie Cursor Cloud Code für alle, die nicht coden, also für Sales-Leute zum Beispiel, was das genau ist, erzählt er gleich im Podcast. Super, super spannend und wir sprechen über das CDTM in München, warum Jan dachte, dass er zu gut sei für München und warum der klassische Karriereweg bei Google und McKinsey vielleicht bald Geschichte sein könnte. Aber genug der Vorworte, auf geht's im Podcast. Moin Jan.
Moin Christian,
grüß dich. Sag mal, du hast mit Anfang 20 mal ein Google-Offer bekommen, hast das abgelehnt.
Ja.
Hast gesagt, ich ziehe nach San Francisco. Hast du das irgendwann mal bereut?
Nie. Keinen Tag, würde ich sagen.
Okay.
Warum? War eine coole Erfahrung, coole Leute. Aber ich habe gemerkt, dass auch Google insbesondere zu der Zeit, ich glaube mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen verändert, aber es war einfach Big Corporate.
Ja.
Also ich hatte vorher auch andere Startup-Praktika, wo wir irgendwie Produktsachen gebaut haben, selber so ein bisschen die CLTM-Produktbau-Experience und ich muss sagen, von all den Sachen war Google das langweiligste.
Okay. Wir sprechen dann gleich nochmal mehr drüber, aber ich wollte schon mal ein bisschen teasern. Lass mal vorne anfangen. Du kommst
sehr
ja
gut.
Ursprünglich aus Deutschland natürlich.
Ja.
Ich habe gerade vorher gehört, irgendwo in Braunschweig, Niedersachsen auch.
Korrekt, genau, Braunschweig ist es.
Okay. Und aber du bist dann in München aufgewachsen.
Ich bin dann, habe mich langsam nach Süden gearbeitet, war erst praktisch in Aachen an der RWTH und bin dann nach München. Genau, damals war München noch keine Option, weil meine Mama eh schon so meinte, so wenn du nach München ziehst, dann verliere ich dich an den Freistaat und wenn's irgendwann mal Lederhosen gibt, wirst du enterbt.
Okay.
Also so hat das Ganze angefangen, aber ich habe mich dann trotzdem nach München durchgeschlagen.
Mhm.
Und das ist mittlerweile auch meine beiden Brüder mir hinterhergezogen. Deswegen fühlt sich München jetzt schon nach so Wahlheimat an, aber Braunschweig ist die wahre.
Okay.
Mama, falls du zuhörst. Okay.
Und sag mal, du hast mir auch vorher erzählt, also CDTM, wir hatten das schon mal im Podcast hier mit der AJ, kann ich sehr empfehlen, auch die Folge. Das ist ja so ein bisschen die Elite-Schmiede sozusagen in München. Aber du hast dann auch gesagt, dass ihr eigentlich zu gut wart für München. Das ist natürlich sehr provokant, sag ich mal. Ne? Was ist das für ein Mindset?
Provokanter Statement. Genau, ich glaube, einmal, wenn du gründest, dann hast du, glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein, ohnehin. Und du willst ja irgendwas Besonderes machen und ausbrechen und irgendwie deinen Kram machen. Und CDTM ist ein brutales Netzwerk, ist mein Zuhause, meine Familie, ist alle wichtiger als alles, was ich danach gemacht habe, auch YC eingenommen und so weiter.
Mhm. Sag mal ganz kurz für die, die das noch nicht kennen, also was ist CDTM?
Genau, CDTM ist eigentlich so ein Elite-Studienprogramm, so ein bisschen, AJ hat es ja auch genannt, glaube ich, das Mini-Stanford von Deutschland.
Mhm.
Und auch der Grund, warum ich nach München gegangen bin damals, sonst wäre ich schon direkt ins Ausland abgebogen.
Mhm.
Und es ist im Endeffekt, die Idee ist, du nimmst einfach die besten Studenten in München, packst die irgendwie zusammen, 20 Leute pro Semester, 25 Leute pro Semester, aus allen verschiedenen Studiengängen, packst die mal durch so ein Startup-Bootcamp-Programm und was da rauskommt, sind halt Leute, die sich kennenlernen und Gründungsteams dann sich daraus ergeben.
Mhm.
Mein Co-Founder ist auch aus meiner Class zum Beispiel, also wir haben uns darüber kennengelernt und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber an sich sind es einfach geile Leute zusammenbringen in einem coolen, ich sag mal, sehr aktiven Curriculum, genau, um sich auszuprobieren.
Ja, das ist schon interessant, weil es gibt ja sowas nicht so häufig, ne? Also selbst in den USA, es gibt ja dieses MIT Media Lab, da ist das ja auch so ein bisschen die Engineers, die besten und die besten Business-Typen, die dann zusammengematcht werden.
Ja.
Dass das nicht irgendwie an jeder Uni irgendwelche solche Programme gibt irgendwie.
Das war ja auch damals die Inspiration. Also es waren ja ein paar TUM-Professoren, die dann am MIT waren und das da gesehen haben und dann praktisch rübergeholt haben. Also so kommt ursprünglich die Idee her.
Mhm.
Und genau, es ist schwierig zu replizieren, insbesondere auch dieses Programm auch in den USA, weil du in Deutschland halt den Vorteil hast, du kannst halt neben dem Studium noch was machen.
Ja.
Vor- und Nachteil, dass die Sachen eher Frontalbeschallung und wie auch immer sind. Aber dementsprechend gibt es halt Raum für so ein Programm, wo du sagen kannst, das war eigentlich mein Vollzeitstudium.
Ja.
Also mein Nebenstudium war irgendwie mein Master an der TU.
Ja.
Und das Ding war eigentlich mein Hauptelement. Und das gibt's halt, im normalen Fall ist das nicht möglich für viele Leute.
Ja, ja. Und warum glaubst du dann trotzdem, dass ihr besser wart als das? Also ich meine, da sind ja gute Firmen rausgekommen, Personio und so, ne? Also das sind ja wirklich so in Deutschland jedenfalls oder in München Top-Unternehmen. Warum glaubst du denn nicht, dass man da auch was gründen kann? Warum muss man dann da weggehen?
Kann man auf jeden Fall, aber das, was sich für uns halt angefühlt hat, und das war wahrscheinlich die bessere Formulierung, ist, es fühlte sich alles schon bekannt an.
Mhm.
Also wir wussten genau, das ist das Playbook, hier sind wir im ersten Office, dann machen wir die Sublease da, dann machen wir das Go-to-Market da und dieses B2B SaaS Playbook, was das Center halt groß gemacht hat, ne, mit Forto, mit Personio, mit Takto, das ist alles ein Playbook. In dem sind wir excellent. Und es gibt immer wieder Leute, die ausbrechen rechts und links und wir wollten halt auch ausbrechen.
Ja.
Und ein Teil des Ausbrechen war für uns halt so, irgendwie München ist es nicht mehr. Wir wollen auf der ganz großen Ebene spielen. Wir wollen auf San Francisco.
Okay. Und wie war die erste Inspiration? Also wir haben ja dann witzigerweise ein bisschen ähnlichen Weg, dass die erste Idee irgendwas mit Krypto zu tun gehabt hat.
Ja.
Kam die Idee schon in München und seid ihr dann mit der Idee sozusagen nach San Francisco aufgebrochen? Oder wie ist der erste Schritt gewesen? Weil du warst ja bei Google, war überhaupt die Google-Geschichte? Vielleicht können wir die kurz einschieben.
Genau, ich war praktisch, wann war das? Ende 2021 war ich bei Google, das war praktisch so die letzte Station. Parallel noch meine Masterarbeit fertig geschrieben, hatte dann da das Fulltime-Offer.
Das war so ein Internship, ja?
Genau, das ist das APM-Programm, das ist dieses Startup.
Übrigens, ein kurzer Beisatz dazu, da ist es schwieriger reinzukommen als irgendwie in Stanford. Ne? Ich glaube, die Acceptance Rate liegt irgendwie bei 0,0 irgendwas Prozent. Also das ist schon auch sehr, sehr beeindruckend.
Ja, also jeder normale Mensch, dem ich sage, dass ich es abgelehnt habe, zeigt mir einen Vogel.
Ja.
Aber war eine der besten Entscheidungen, wie vorhin angesprochen. Und an sich war schon im Vorhinein klar, als ich CTM angefangen habe, dann bin ich mit meinem jetzigen Co-Founder auch zusammengezogen. Und wir wussten eigentlich nach einem halben Jahr, wir gründen zusammen.
Ja.
Und dann war eigentlich nur die Frage, welche Erfahrung wollen wir vorher noch sammeln? Was ist der Skill, den wir nailen wollen? Und Jan war technische Expertise, ist dann Richtung Oxford abgebogen, hat irgendwie AI-Research gemacht und für mich war so, Product ist mein Ding, das ist mein Baby. Und ich wollte einfach nochmal sehen, so das beste Programm der Welt sozusagen, was kann das eigentlich und kann ich da irgendwie lernen, ein guter PM zu sein? Und ich habe einiges gelernt, aber mehr, wie man Bürokratie managt und nicht so sehr, wie man die besten Produkte baut.
Ja.
Und dementsprechend sind wir dann, als wir hier rübergekommen sind, der erste Plan war noch ganz anderer, war eigentlich nur, wir wissen, dass wir zusammen gründen, weil wir das perfekte komplementäre Team sind. Ach, aber witzig, den komplett gleichen Namen haben, Jan Hendrik, Mittelname ist gleich und alles, gleiche Größe, gleiche Allergien, es ist wirklich aber witzig.
Ja.
Und dann wussten wir einfach, das ist einfach zu gut, damit machen wir was.
Ja.
Und dann war der Plan eigentlich nur, okay, wir gehen, zum Anfang wollten wir eigentlich 6 Monate durch Südamerika reisen, nochmal komplett die Seele baumeln lassen, irgendwie den Kopf frei kriegen, um dann herauszufinden, was wollen wir eigentlich gründen.
Ja.
Also dann waren wir 2 Wochen in Mexiko. Krypto geht durch die Decke, alles passiert, wie auch immer. Wir sitzen irgendwie so im WeWork in Mexico City und bauen die ersten Prototypen und denken, shit, das geht alles viel zu schnell.
Ja, wir müssen jetzt was machen.
Ja. Sind den nächsten Flieger gestiegen, nach Denver damals geflogen, weil der größte, ETH Denver, der größte Krypto-Hackathon war. In Denver, super coole Leute kennengelernt, auch einer unserer ersten Investoren, die haben uns direkt nach San Francisco eingeladen, dann saßen wir da im Space und waren da und dann war der Urlaub irgendwann vergessen.
Ja.
Und dann saßen wir da literally mit unseren Tracking-Backpacks in San Francisco und dachten, ja shit, dann geht's jetzt wohl los.
Ja.
So, aber das heißt, es gab keine Idee, es gab keinen Plan, als wir rübergegangen sind. Wir wussten einfach nur, wir zusammen machen was.
Ja, geil.
Und San Francisco ist der Ort, wo wir enden wollen. Eigentlich 6 Monate später. Dann waren wir, wie gesagt, nach 2, 3 Wochen schon da.
Ja.
Und dann hat die Journey angefangen.
Und wie habt ihr das am Anfang gemacht? Erstmal Esther wahrscheinlich und dann, also wie kommt man dann dazu, hier dann einfach, also wie bleibt man dann sozusagen, ne, zu kommen, um zu bleiben?
Genau, gute Frage. In der Experimentierphase, ich war auf dem Esther unterwegs und mein Co-Founder hatte schon eine Green Card.
Ah, okay.
Über die Lotterie einfach Glück gehabt. Auch geile Story, musste mal persönlich zu fragen. Gegen Trump durchgekämpft mit allen möglichen Geschichten in anderen Ländern und Ausreisesperre und sonst irgendwas. Also krasse Story, aber er hat es durchgekämpft. Und dementsprechend hatten wir immer einen, der halt hierbleiben konnte. Und ich war dann halt viel in Deutschland wieder zurück. Und dann haben wir ja irgendwann incorporated. Und dann gibt es verschiedene Visa-Pfade. Ich bin auf dem I2 hier zum Beispiel. Ja.
Kurzer Tipp für alle CEOs, CTOs und die Engineering-Teams leiten. Ich weiß, ihr nutzt wahrscheinlich alle schon AI-Coding-Tools wie Cursor, Claude Code, vielleicht auch Lovable und Bold für Prototyping. Aber ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringt ihr damit, Prompts zu schreiben, Outputs zu fixen und dann festzustellen, dass Component A und Component B vielleicht nicht so richtig zusammenpassen? Ich habe mir selber kürzlich Purple AI angeschaut und das Konzept ist ein bisschen anders. Die setzen nicht auf noch ein Chat-Interface, sondern auf echte Orchestrierung. Das funktioniert so. Erst bekommen deren Engineers für eine Woche zu euch, remote oder vor Ort, und die analysieren eure Codebase und generieren Standards, die AI beibringen, wie euer Code aufgebaut ist. Dann schreibt ihr detaillierte Product Requirements, also so, wie man das auch früher eigentlich gemacht hat. Und Purple orchestriert spezialisierte AI-Agents, die selber riesige Features in eurem bestehenden Produkt end-to-end implementieren. Ein CTO, der Kunde bei Purple ist, hat mir erzählt, wie er ein komplettes Customer Dashboard inklusive Billing-Integration von mehreren Engineering-Tagen mit Purple an nur einem einzigen Tag gebaut hat. Wenn ihr also eine Codebase habt und bereit seid, euer Engineering von AI-assisted auf AI-first umzustellen, schaut euch mal bepurple.ai an. Das ist bepurple, also wie die Farbe lila.ai. Hier im Valley sagt man auch, do you still Cursor? Bepurple instead. www.bepurple.ai. Danke, dass ihr den Pod unterstützt, und ab zurück ins Gespräch.
Was ist aus der Krypto-Idee geworden? Also wir wissen ja alles, es ging dann nicht so gut weiter, für die meisten Krypto-Sachen jedenfalls.
Genau, war ein wilder Ritt. Was wir damals gebaut haben, war Dateninfrastruktur für die Blockchain. Das heißt, wir haben praktisch Ethereum indexiert, Solana indexiert, haben da praktisch unsere eigenen Nodes gebaut, um die Chain gut analysieren zu können, und haben dann praktisch für die großen so Blockchain-Protokolle, Aave, 0x und so, die Dateninfrastruktur gebaut. Mega Spaß gemacht, auch geilste Erfahrung, versuch mal an einen DAO zu verkaufen, also ein Forums-Proposal zu machen, absurde Sales Experience. So, das haben wir damals gebaut, und dann waren wir Alliance, so ein Crypto Accelerator, auch mega cooles Programm, und hatten gerade Demo Day, und dann ging halt irgendwie SBF, FTX, alles ist explodiert, und uns ist halt die Hälfte unserer Kunden irgendwie weggestorben von irgendwie einen Tag auf den anderen. Und dann parallel ist halt gerade ChatGPT gelauncht.
Ja.
Dann haben wir uns das irgendwie noch ein paar Monate angeguckt und haben gemerkt, so, ich finde Blockchain immer noch komplett faszinierend. Also die Technologie ist super cool, aber die Application-Möglichkeiten für AI sind einfach so viel breiter als das, was Blockchain war.
Ja.
Und dann hat sich relativ schnell erledigt. Und an sich, es gibt Competitor von uns, gibt's immer noch Allium, Dune Analytics gibt's noch. Sind auch irgendwie Unicorn geworden, haben einen guten Weg gemacht.
Ja.
Aber war dann einfach nicht mehr unser Case. Aber, okay.
Und habt ihr das dann einfach dicht gemacht und neu gegründet? Oder habt ihr gerecapped? Oder wie habt ihr dann weitergemacht?
An sich ist es die gleiche Legal Entity, die wir mitgeschleppt haben durch alle Pivots. Wir haben dann halt brutal Cockroach Mode unterwegs am Anfang.
Ja.
Wir sind halt sehr kapitaleffizient da durchgegangen.
Ja.
Und dementsprechend von Anfang bis Ende gleiche Entity, gleiche Angel-Investoren.
Interessant. Genau. Okay. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, weil wenn mal was nicht so gut funktioniert, dann ist ja auch mal so ein bisschen wieder dieser Gedanke, ah Mist, ey, vielleicht hätte ich doch die Google-Sache vielleicht mal machen sollen. Also du hast zwar gesagt, du hast nie zurückgeguckt, aber um das noch einmal abzuhaken, also glaubst du, dass das eigentlich der falsche Weg ist? Weil es ist ja so ein bisschen in den Unis, wird das ja immer noch heute so ein bisschen so unterrichtet, ne? Du machst irgendwie ein Praktikum bei Google oder bei irgendwelchen großen Firmen, dann ist es gut, erstmal da zu arbeiten. Glaubst du, dass dieser traditionelle Karriereweg eigentlich für viele nicht so sinnvoll ist und man sollte eigentlich früher gründen? Weil das ist ja immer so die Frage, ne? Gründest du erst, wo du noch keine Familie hast und keine Kinder und du kannst 100 Stunden die Woche arbeiten ohne Probleme, oder sammelst du erstmal Erfahrung und machst dann halt mit dieser Erfahrung etwas? Also was glaubst du, was ist der bessere Weg?
Sehr gute Frage. Ich glaube, erstmal Präambel, jeder muss, glaube ich, seinen Weg für sich selber finden. Ich glaube, mit dem ganzen AI-Hype und der Veränderung, und ich glaube, wir verstehen alle noch nicht, was da gerade auf uns zukommt. Selbst mir fällt jeden zweiten Tag die Kinnlade runter an den Produkten, an denen wir gerade arbeiten. Und ich glaube einfach, der ganze Arbeitsmarkt wird sich so fundamental verändern, dass dieses ganze Ding von, wie wir früher normalerweise gerade unsere Karriere optimiert haben, einfach nicht mehr aktuell ist.
Mhm.
Das heißt, das kannst du einfach schon mal komplett löschen aus deinem Weg. Ob du dann gründen willst oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Und ich war auch mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, zu all meinen Freunden bei McKinsey und Google und wie auch immer, warum macht ihr das?
Ja.
Ihr spendet euer Leben dann gerade. Ich bin mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, was deren Ratschlag angeht, weil es zerfleischt dich halt schon, ne? Also du musst, also es ist einfach nochmal, angestellt sein und Gründer sein ist was anderes.
Ja.
Und du musst es wollen und du musst es wirklich intrinsisch wollen, weil so alle, so wenn du von Fundraising-Announcement zu Fundraising-Announcement gehst und deine Produktmetriken gehen nach oben, easy.
Ja.
Ja, auch sehr viel Stress, aber positiv. Aber so ein, durch einen Pivot nach dem anderen, nichts funktioniert, da durchzukommen, da brauchst du einfach was anderes als, das ist cool.
Ja.
Oder meine Freunde machen es auch.
Ja.
Sondern du musst irgendwas intrinsisch aus dir rauskommen, was sagt so, ich will das und kann mir nichts anderes vorstellen.
Ja.
Und wenn du das nicht hast, ich sage, don't do it. Und es gibt ja auch noch andere Journeys als VC gefundet, irgendwie das Ding zu machen. Kannst du ja auch Sachen bootstrappen oder kleine Agencies aufbauen und so weiter.
Und sag mal, der erste Pivot sozusagen aus dem Krypto-Ding raus, hieß das eigentlich auch schon Datalieb? War das schon der gleiche Name?
Ja, witzigerweise, die erste Company war Datalieb. Zwischenzeitlich hat sich dann ein bisschen geändert. Aber das heißt, wir sind immer noch incorporated als Datalieb.
Ja. Oh, okay. Und das war ja so ein bisschen so Perplexity für Consultants irgendwie, ne? Also so eine AI, ein Tool für halt Berater.
Genau, das war dann der erste richtige AI-Case, den wir gemacht haben. Mit dem waren wir dann auch bei YC, haben das gebaut. Genau, Ziel war praktisch so die ganzen Backoffices für die Beratungen. Also wir haben praktisch mit Bain, McKinsey, BCG zusammengearbeitet und denen praktisch einen Research-Agenten an die Hand gegeben, der halt den Beratern hilft, im Endeffekt schnelle Recherche zu machen für ihre Slides.
Und das ist aber dann auch so ein Produkt gewesen, habt ihr wahrscheinlich dann erstmal so, hat das jeder ausprobiert? Also so ging es uns damals auch mit den ersten AI-Prototypen. Das ist erstmal einmal so noch gewachsen und dann hat es aber wieder abgetapert. Oder wie ging das?
Das war eine andere Journey, das war super Enterprise. Mhm. Also praktisch unsere ersten 5 Kunden waren McKinsey, BCG, Bain.
Ach krass,
okay. Und wir haben direkt mit denen angefangen zu bauen.
Ja.
Das kannte ich halt aus meinem Beratungshintergrund. Viele meiner Freunde waren in der Beratung. Ja. Also da hatten wir einfach sehr guten Access und kamen da schnell rein und haben dann einfach für die delivered. Und dann war der Secondary Market so Corporates. Dann waren wir mit Juniper und Siemens Energy und Nordex und so. Das waren die nächsten Teams, mit denen wir gearbeitet haben. Genau, also es war nur Enterprise. Und das Problem war eher, in der Beratung hat es brutal gut funktioniert.
Mhm.
Also wir waren dabei, das praktisch für ganz Bain zu skalieren und weiterzugehen.
Und was für Umsatzlevels hat man dann da so erreicht?
Also wir waren am Ende bei ein paar hunderttausend, die wir hatten. Und die nächsten Rollouts waren dann mehr so siebenstellige Diskussionen.
Okay.
Das Problem für uns war aber, dass es sich trotzdem nicht ganz richtig angefühlt hat und vor allem der Secondary Market nicht funktioniert hat. Aber in der Beratung hätten wir weitermachen können. Aber dann gab es halt so, die kleinen Beratungen danach waren dann schon wieder weniger relevant. Du hast halt einfach eine krasse Zentralisierung in dem Markt gehabt. Und im Corporate Markt war es mehr nice to have. Da war einfach nicht genug Druck drauf.
Ja.
Und dann haben wir auch als Team einfach gemerkt, so, das ist noch nicht unser Herzensding.
Ja.
Dann, ich glaube, das war eine der härtesten Entscheidungen, dann irgendwie so mal ein paar hunderttausend Revenue einfach wegzuwerfen.
Okay, also ihr habt einfach wirklich gesagt, obwohl da Geld ist, zu sagen, nee, wir fangen jetzt nochmal von vorne ein.
Genau.
Okay.
Genau, da hättest du wahrscheinlich eine Company bauen können, machen auch gerade andere Companies.
Ja.
Aber es war einfach nicht unsere Company.
Ja. Und was war dann das Nächste? Weil ich hätte gedacht, dass aus dem Ding dann die heutige Firma entstanden ist.
Genau, aus dem, also an sich ja, es gibt immer so ein paar, ich sag mal, Ansätze links und rechts. Wir haben nochmal mit vielen Manufacturing Companies geredet, mit denen so Sales-Agenten gebaut.
Irgendwie. Ein bisschen experimentiert praktisch.
Genau, experimentiert in verschiedene Richtungen.
Mhm.
Und dann hatten wir irgendwann so vor 4, 5 Monaten den so Cloud-Code-Moment, den jetzt alle haben.
Ja.
Und haben gemerkt so, oh shit, wir brauchen eigentlich das gleiche Tool, aber für den normalen Knowledge Worker. Und dann daraus kam dann praktisch die wirkliche Datalieb-Idee jetzt.
Mhm.
Die erste Vibe-Working-Plattform.
Ja, fangen wir mit Vibe-Working an. Ich würde fast behaupten, Vibe-Coding ist fast ein negativer Begriff mittlerweile in San Francisco. Vielleicht siehst du auch anders. Deswegen, ich war etwas überrascht, dass du halt Vibe-Working als Main-Claim so hast. Aber erzähl mal, was verstehst du darunter?
Genau, vielleicht fangen wir bei Vibe-Coding an und dann gehen wir zu Vibe-Working, weil das, glaube ich, hilft ganz gut als Kontext. Also Vibe-Coding ist ja im Endeffekt so Replit, Lovable oder auch einen Cursor. Das blendet so ein bisschen, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach so ein bisschen zwei verschiedene Kategorien sind.
Absolut.
Aber im Endeffekt Gedankengang ist, du setzt dich hin, arbeitest mit einem Prompt und schreibst keinen Code mehr selber, sondern die AI macht praktisch die Übersetzung für dich. Und die Wahrheit ist jetzt auch in unserem Team, 80-90% von unserem Code ist mittlerweile gewipe-coded.
Klar.
Also mein Co-Founder sitzt halt da, läuft im Flur auf und ab, denkt die ganze Zeit über Specs nach, setzt sich einmal hin, drückt auf Go und dann ist das Feature fertig.
Mhm.
Aber die Specs sind halt vorher das Entscheidende, die halt super smart zu setzen. Und dafür brauchst du immer noch den Engineer, der wirklich Ahnung hat und sich das überlegt.
Absolut, ja. Was nutzt ihr da als Tooling?
Wir haben Cursor im Einsatz. Also ich benutze viel Cursor. Mein Co-Founder schwört auf Droid von Factory.
Mhm.
Genau, Cloud Code benutzen wir gerade auch viel. Also es wechselt so ein bisschen.
Ja,
das Lustige, der Login ist ja gar nicht so groß.
Das ist das Krasse, ja.
Du switchst sehr schnell hin und her und gerade verliert der Cursor auch so ein bisschen gegen Cloud Code. Ne?
Absolut.
Wird spannend, was da passiert. Genau, aber deswegen, um auch deine Frage, Zwischenfrage, für mich ist Vibe Coding kein negativ besetzter Begriff, sondern für mich ist es einfach Coding in der Zukunft. Ja. Ja, irgendwann fällt auch das Vibe weg, dann ist es einfach Coding.
Ja.
Und mittlerweile siehst du ja Carpathy und Co. und alle sagen so, hey, wir haben nochmal einen neuen Inflection Point erreicht.
Ja.
Und es funktioniert jetzt einfach wirklich. Also so Opus 4.5 war nochmal so ein Wow-Moment.
Ja,
so, das mal zu Vibe-Coding.
Mhm.
Was ist jetzt Vibe-Working? Der Gedanke dahinter ist, dass du die gleiche Erfahrung reinbringst. Also sowohl im Synchronen als auch im Asynchronen arbeiten. Was heißt das für das Synchrone? Jetzt kannst du mit ChatGPT irgendwie reden und E-Mails draften lassen und wie auch immer, aber du kopierst das irgendwie rum und du arbeitest nicht wirklich damit, sondern was wir eigentlich machen wollen, wir wollen, dass du nur noch in dem Interface sitzt, also dass du einen Fokus hast, einen Arbeitsplatz, wo du fokussiert arbeiten kannst in DataLeap und dann orchestrieren wir praktisch alle Tools für dich. Erstellen die E-Mail-Drafts, ziehen Sachen aus deinem CRM, ändern Sachen in deinem CRM, ziehen die Call-Recordings rein. Also alles passiert praktisch in dem Interface und wir orchestrieren praktisch alle anderen Themen. Und du siehst praktisch eigentlich die Interfaces von den anderen Software-Plattformen nicht mehr, sondern orchestrierst alles aus deinem Chat-Interface heraus.
Mhm.
Und das kannst du einmal praktisch synchron machen oder asynchron, wo du sagst, ich habe halt einfach wiederkehrende Sachen, die immer wieder passieren. So der typische End-End-Workflow, was ja auch viral ging.
Ja.
Aber das ist halt viel einfacher, wie du redest einfach mit dem Model, was du normalerweise machst, guidest es so ein bisschen, sagst, jetzt mach das mal jeden Tag für mich, dann baut dieses Ding automatisch praktisch den Agenten und kein irgendwie Workflow mit Notes und sowas, sondern einen wirklichen Agenten mit irgendwie Tools, Instructions, completely agentic, everything is computed in dem Context-Window.
Mhm. Und ich meine, das ist ja so ein bisschen so eine Mischung halt wie halt Cursor, Cloud Code, wie du schon sagst, aber eben für den normalen Typen, der halt keine Software bauen will, sondern für den Sales-Mitarbeiter oder so. Ne?
Genau.
Was sind die Core-User, die euer Tool damit benutzen sollen?
Ja, also die großen Funktionen in so einem Scale-Up, die Volumen haben, also Sales, Customer Support, Marketing, HR, People Ops, also alles, wo einfach viel passiert. Wir haben auch so ein paar Product-Ops-Themen, Feedback, Bug-Reports, all diese Sachen. Und an sich die Idee ist wirklich, jeden individuell zu enablen, sich Agenten drumherum zu bauen. Also wir sind nicht so das Tool für den einen irgendwie Automation-Guy, der dann für alle Sachen baut, sondern jeder baut sich praktisch custom seinen eigenen Agenten um sich herum oder mehrere.
Ja, verstehe. Was ich mich gefragt habe, ich habe mit dem Tool gestern Abend ziemlich viel rumgespielt, um mich ein bisschen vorzubereiten. Es hat mich sehr stark an If This Then That, an Zapier erinnert, weil da habe ich mir auch schon solche Flows zusammengebaut. NNN ist ja genau das Gleiche. Ja. Ne? Ich habe einen Freund hier, der macht hier so Segelfliegen, der springt immer von den Bergen hier in San Francisco mit so einem Fallschirm und der hat sich so ein Tool gebaut, wo der irgendwie mit NNN das Wetter kontrolliert, ob da halt Wind ist. Und wenn halt dann auf dem YouTube-Kanal von dieser Webcam ein Segelflieger zu sehen ist, dann kriegt er halt eine Notification.
Spannend.
Damit er halt weiß, okay, heute ist ein guter Tag. Ne? Also ich habe da noch einen dritten Faktor. Ich weiß nicht genau, also Wind und Wetter und halt, ob da jemand schon fliegt. Und dafür braucht man eigentlich nicht einen Agenten, dem das der einem das zusammenbauen kann, sondern das kann man sich auch so zusammenziehen. Und wie gesagt, If This Then That habe ich halt schon vor 15 Jahren irgendwelche Notifications und Prozesse gebaut. Deswegen frage ich mich nur so ein bisschen so, wo ist die AI da drin, die nochmal so einen krassen nächsten Schritt bringt?
Ja, das Ganze, man kann ja Workflows so ein bisschen einsortieren zwischen deterministisch und ich sag mal sehr probabilistisch, man weiß nicht genau, was passiert.
Ja.
Und auf der populistischen Seite sind halt die Agenten stärker. Wenn es super deterministisch ist, wenn du genau weißt, was passiert, dann bau halt eine Zapier Automation oder wie auch immer. Das Ding ist kosteneffizienter, das macht immer den gleichen Kram perfekt durch. Wir bauen das Ganze halt auf einem ganz anderen Paradigm. So, Zapier baut es halt viel so nach dem Motto, du hast halt die verschiedenen Schritte und dann hast du mal einen AI-Block da drin, der einen Block ersetzt, irgendwie eine Klassifizierung oder sowas macht. Wir machen es andersrum. Wir sagen, wir haben praktisch ein AI-Context-Window, ein LLM, was verschiedene Sachen machen kann. Und dann packen wir vielleicht mal einen Code-Block rein oder vielleicht mal einen Tool-Call rein. Aber an sich, das Computing-Environment ist nicht mehr irgendwie Code-Execution, sondern das Computing-Environment ist das LLM. Also das ist die Execution-Environment wirklich. Und wozu das führt, ist, dass du einmal andere Use-Cases enablest und viel einfacher machst, die vorher nicht so einfach möglich war. Also die ganzen Spezialcases, die du hättest abdecken müssen, dann kriegst du so einen riesen NNN-Template, brauchen die Leute ja wirklich Stunden und Tage, um diese NNN-Templates zu bauen.
Ja.
Das dauert halt bei uns 2 Minuten,
ja,
weil du diese ganzen Sachen in die Intelligenz packst.
Ja. Ist interessant, ne? Bei diesen NNNs und if this and that, da musst du ja 3 Millionen Knöpfe drücken.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Programmieren, da muss man halt rumfrickeln. Ja. Und bei euch muss ich halt nur einen Satz schreiben und ich tippe mittlerweile gar nicht mehr, wenn ich alleine irgendwo sitze, sondern nutze noch Whisper. Das heißt, ich habe einfach nur die FN-Taste gedrückt und habe gesagt, so, ich weiß ja nicht genau, was du hier kannst, aber ich möchte gerne eben, wenn mir jemand einen Termin bucht, das in mein CRM halt reinschreiben lassen, bauen wir das mal. Ne? Und dann hat er halt direkt erkannt, aha, okay, Calendly benutzt du und dann hier dein CRM, welches nutzt du und so weiter. Und es waren dann wirklich nur noch die Authentifications und dann hat das halt schon funktioniert. Das war schon sehr, sehr charmant. Ne? Deswegen ist natürlich auch dieses Vibe Working, dass es halt wirklich nur noch mit Sprache gesteuert wird vielleicht.
Genau, und das Entscheidende ist halt, wir wollen das halt irgendwie, das soll halt Spaß machen.
Ja.
Dieser Moment, ich hatte irgendwie, wenn du mit Claude Code das erste Mal spielst, dann denkst du so, ach du Scheiße, das macht richtig Bock. Oder auch das erste Mal Rapid Lovable, wenn du diese Apps baust und du bist einfach süchtig danach und kannst nicht aufhören. Das erste Mal, als es rauskam, ich habe das ganze Wochenende damit durchgecodet. Und dieses Gefühl will ich auch bei Working halt reinbringen.
Ja.
Und das ist es einfach mit NNN noch nicht. Da sitzt du das erste Mal davor und denkst, boah, jetzt muss ich Lernkurve super steil und es dauert 3 Tage und da hast du schon keine Lust mehr. Und das müssen wir irgendwie, das müssen wir nailen, dass es eine andere Experience ist.
Ja, spannend. Ihr seid ja letzte Woche erst gelauncht mit dem Produkt.
Ja.
Ihr habt, hast du schon Umsatz jetzt da drauf? Also ich hab versucht, irgendwie Payment-Optionen zu finden, hab dann irgendwann gesehen, wenn du mehr Tokens brauchst, schreib uns eine E-Mail oder Slack uns. Also ihr seid wahrscheinlich noch sehr early jetzt mit dem Produkt, ne?
Genau. Wir haben erstmal gelauncht ohne Payment-Feature, wie man das so macht. Und dann, das kommt jetzt nachgeliefert, wo wir jetzt sehen, dass alle converten wollen.
Ja.
Wir hatten vorher schon ein bisschen Revenue mit praktisch den Close-Beta-Leuten, mit denen wir arbeiten.
Mhm.
Genau.
Okay, also im Moment fair, das auszuprobieren. Aber was auch sehr, sehr spannend ist, ihr habt ja YC gemacht.
Ja.
Nicht mit der Idee, sondern mit noch der alten Idee.
Mit der Perplexity für Consultants, also der Market Research
Cast. So, und jetzt kommt diese Woche ein Announcement von euch, dass ihr auch ein bisschen Geld eingesammelt habt für die Idee. Und ich habe das jetzt immer wieder, ich hatte gerade gestern eine Aufnahme hier vom Podcast auch, die auch ihre Runde, die geraced haben, nicht direkt announced haben und das nicht als Momentum benutzt haben, nicht als PR. Hast du das deshalb gemacht, weil du dachtest, wir wissen nicht ganz genau, ob das eigentlich das Produkt ist, was wir langfristig machen? Oder wieso wartet ihr jetzt mit diesem bis jetzt sozusagen?
Genau. Ich glaube, das hat der AJ auch sehr smart in ihrem Podcast erwähnt. Als Startup hast du nur gewisse Momente, wo du Attention bekommst. Und du musst dir ganz genau überlegen, wann benutzt du die für was.
Ja.
Damals haben wir ein sehr enterprise-lastiges Produkt gebaut. Das heißt, ich wusste halt, meine Customer, ich kannte die schon. Jetzt ging es halt darum, die nächsten irgendwie Strategy End zu closen. Da hilft mir jetzt kein Announcement. Ja, das ist mehr so salopp gesagt, wer hat die dicksten Eier und wir sind cool.
Ja.
Brauche ich nicht machen.
Ja.
Sondern die Frage ist, wann gibt es Momente, wo ich Attention brauche? Zum Beispiel als Hiring-Signal. Zum Beispiel jetzt sind wir Product-led. Ne? Das heißt, es ist wichtig, dass wir Attention bekommen.
Ja.
Und das dann halt ganz smart nutzen in diesen Momenten, wo du es wirklich brauchst. Das war der Gedanke dahinter.
Ja, das macht total Sinn. Kannst du was zu der Runde sagen? Also wie viel raced man nach einem YC? Oder generell, vielleicht können wir noch mal ganz kurz ansprechen, weil du hast das vorher auch so nett erzählt im Vorgespräch, dass es so verrückt ist, wie bei YC geraced ist. Ich weiß, wir haben das schon ein paar Mal im Podcast behandelt, aber ich finde das immer wieder interessant, weil das halt so ganz anders ist, als was jeder andere Gründer, der nicht in YC ist.
Ja, ist schon absurd wild. Also die erste Guidance, die du bekommst, wenn du bei YC startest, ist, ganz viele Leute, ganz viele Investoren werden sich bei dir melden.
Mhm.
Ignoriere sie alle, schick ihnen deinen Calendly-Link für die Woche für den Demo-Day, sprich nicht mit ihnen. So, und du hast da wirklich große Funds. Dann kommen A16C, Sequoia und Co., melden sich alle bei dir und wollen mit dir reden.
Mm, und du sagst einfach so, F you.
Hier, in der Woche.
Ja.
Die kennen das ja dann auch schon.
Ja,
jeder kriegt das Advice. Aber erstmal als junger Founder sitzt du da so und denkst so, okay, machen wir. YC, I trust you.
Mm.
Mit dem Advice. So, haben wir gemacht. Das heißt, wir hatten dann einfach für die 2 Wochen vor Demo Day irgendwie 100, 110 Calls mit Investoren in halt 2 Wochen.
Mhm.
Das heißt, ich hatte irgendwie 10, 15 Calls pro Tag. Und dann fängst du halt literally an mit dem Fundraising, fokussierst dich vorher nur auf die Meilensteine, versuchst in die beste mögliche Position zu kommen, bevor dieser Stichtag halt losgeht. Und dann hast du jeden Tag den Marathon und es ist wirklich so, geht's los und morgen so, ja, ich bin dabei. Investment, erster Angel, 200.000. Dann so, nee, doofe Idee. Dann wieder 100.000, bin dabei. nee, doofe Idee. Was macht ihr eigentlich? Ihr habt doch drei Competitor. Und dann geht es so, hast du so eine Achterbahnfahrt durch den Tag. Mhm. Und hast du nach dem ersten Tag, hatten wir irgendwie 500.000, 600.000 drin. Mhm. Von den ersten Angeln. Waren auch kranke Leute. Also ja. Irgendwie Perplexity Founder, Aravind war dabei. Irgendwie dann der Instacart Founder war dabei und so einfach.
Und die buchen dann auch die Calls mit den verschiedenen YC-Startups.
Die buchen dann, die gehen einfach durch die Liste durch und überlegen sich, in welche Companies will ich investieren.
Ja.
Das heißt, die haben ja praktisch wirklich die Hitliste vorher, bauen sich so ein Excel-Sheet und überlegen, welche Companies finde ich cool und schedulen dann mit allen Calls.
Mhm.
Und dann sieht deren Woche genauso aus wie unsere Woche.
Ja,
sind auch in einem Call-Marathon.
Ja.
Und teilweise hast du wirklich
so fast ein Tool bauen, um nur für YC.
Ist lustig, ja. Genau, wenn irgendjemand ein Side-Business braucht, das ist eine gute Idee.
Ja.
Und dann hast du halt literally teilweise nach 10 Minuten sagen die einfach so, okay, hier sind 200.000.
Ja.
Und da wirst du halt verrückt, aber wenn du drüber nachdenkst.
Aber es ist geil, also wenn du das einem Deutschen erzählst, ne, diese Conviction, die die Leute haben, dass sie wirklich mit dir 10, 20 Minuten reden und einfach sagen, weißt du was, ich smarte Typen, selbst wenn die Idee nicht so gut ist, aber ich glaube an die Menschen und deshalb dann so eine Entscheidung treffen und im Vergleich dazu, also haben wir in unserer Runde halt gemerkt, dann halt irgendwelche deutschen Investoren, die dann irgendwie wegen $50,000 irgendwelche Businesspläne sich angucken und dann müssen die nochmal telefonieren und dann wollen sie noch einen Call und ich sage so, ey, ich habe da nicht Zeit bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und hier in den USA, gerade in YC, da werden einfach mal so sechsstellige Beträge so zwischen Kaffee und Brötchen so irgendwie mal eben überwiesen, ne?
Ja, was die Deutschen noch mehr verstehen müssen, ist wirklich, es kommt am Anfang nur auf eine einzige Sache an.
Mm.
Sind es smarte Founder mit einem absurd hohen Level von Agency?
Ja.
Siehst du das? Gib ihm Geld.
Ja.
Siehst du es nicht? Gib ihm keins.
Ja.
Alles andere ist vollkommen relevant. Und das merkst du in 10, 20 Minuten. Mach vielleicht nochmal einen Background-Check, aber das ist das Entscheidende. Vor allen Dingen für like Pre-Seed, Seed, alle diese Early Runden. Series A ist ein bisschen anders.
Ja. Wer glaubst du, ist jetzt, also du hast mir immer noch nicht gesagt, was ihr geraced habt, oder ist es noch geheim?
Naja, können wir drüber reden.
Ja.
Wie gesagt, wird ja eh nächste Woche
announced. Ja.
Also wir haben so 3,2 Millionen geraced.
Mhm.
Wir haben uns damals bewusst entschieden, viel von Angels zu raisen.
Ja.
Weil die hier teilweise auch riesige Tickets schreiben, 400.000,
500.000. Ja.
Das heißt, wir haben die ganze Runde praktisch ohne institutionellen Fund gemacht.
Ja.
Nur mit Angels, die wir dabei haben wollten.
Ja.
Und für mich eine der besten Entscheidungen, die wir gemacht haben.
Interessant, machst du das, also macht natürlich total Sinn, auch für den Go-To-Market vielleicht.
Ja.
Allerdings hast du natürlich dann auch ein Cap-Table, der ziemlich wild aussieht. Hast du die dann so gepoolt in einzelne Syndicates auch? Oder sind die wirklich im Moment dann irgendwie 20 verschiedene Investoren?
Also viele von denen sind noch einzeln. Das wird dann praktisch zu Series A, müssen wir die mal poolen und so ein bisschen die Unterschriftsrechte aggregieren.
Ja.
Sonst musst du nachher irgendwie 40 Leute auf einmal zur Unterschrift an einem Tag bringen,
genau,
wenn du irgendwas machen möchtest.
Ja.
Noch ein bisschen nervig, aber das setzt sich alles im Nachhinein noch,
kann man
noch regeln.
Lösen.
Ja. Am Anfang kann man das einfach relativ entspannt über die Safe machen, wenn du den Leuten, also ne, die Leute, die du reinholst, denen solltest du allgemein vertrauen und dann geht das ganz gut.
Okay. Zu dem Thema Go-to-Market, also ich habe gesehen, du hast einen LinkedIn-Post gemacht, ihr habt jetzt euer Produkt gelauncht, aber dann war rechts so ein kleiner smarter Hook irgendwie, was stand da am Ende in dem LinkedIn-Post, hat irgendwas, wenn du halt irgendwie extra Token willst oder so, dann teil das und kommentiere. Und solche Sachen funktionieren immer ganz gut. Irgendwie 1000 irgendwas Likes und so.
Ja.
Wie glaubst du, dass das jetzt bei euch losgeht? Also so ein Fundraising-Announcement hilft natürlich.
Ja.
Du hast jetzt deine Investoren, die können eigentlich auch was machen. Wo glaubst du, kommen jetzt die ersten, keine Ahnung, 10.000 User her?
Ja, gute Frage. Also wir haben praktisch gerade so zwei verschiedene Go-to-Market-Motions.
Mhm.
Eins sind so, wenn du so die Lighthouse-Customer,
mhm,
dann viele auch über Investoren, CLTM-Netzwerk, YC-Netzwerk, irgendwie große Companies, mit denen wir einfach das Produkt pushen wollen.
Mhm.
Das ist gerade auch eins der wichtigen Sachen noch, insbesondere am Anfang, einfach zu sagen, hier sind irgendwie mal repräsentative Teams, mit denen wir arbeiten wollen, die uns Tag für Tag irgendwie pushen, das Produkt besser zu machen.
Mhm.
Das ist so der eine Engel, da sind wir eigentlich sehr, sehr gut unterwegs.
Mhm.
Und der zweite Engel ist jetzt einfach die breite Masse, ne? Also wirklich das Product-Led zu machen. Und das Wichtigste ist für uns, ist einfach auf die Map zu kommen.
Ja,
ne? Das heißt irgendwie LinkedIn, Twitter, YouTube, wirklich mit einer, ich sag mal, intelligenten Content-Strategie da reinzugehen und einfach in diese Breite zu gehen.
Mhm.
Und das Allerwichtigste ist nachher Word of Mouth. Also wenn wir es schaffen, alle unsere User zu Superfans zu machen, dann haben wir gewonnen. Und das ist, glaube ich, so unsere, als Team, so eine super, super Power, ist einfach Product Craft. Mhm. Da sind wir extrem, extrem gut drin. Und jetzt ist der nächste Muskel, den wir wirklich trainieren müssen, ist der Content. Die Content-Engel, wie schaffen wir es praktisch in der Attention-Span irgendwie aufzutauchen?
Ja, ich fand es ganz interessant, auf eurer Homepage steht ja gar nicht so viel drauf. Ne? Du wirst relativ schnell dazu gepusht, diese Curiosity in ich melde mich an zu winden. Und auch dann muss man schon sehr curious bleiben, um das um dahin zu kommen, so, ne? Weil ich habe dann direkt gedacht, ich wusste ja so aus grobem Kontext, was das Produkt macht. Und ich dachte, meine Intuition war irgendwie, okay, jetzt muss ich erstmal meine ganzen Tools verknüpfen. Und habe dann endlos gesucht, wo füge ich denn jetzt Calendly hinzu und wo füge ich denn jetzt Google und sonst was hinzu und habe das halt dann nicht gefunden.
Ja.
Und dann habe ich immer gedacht, ja, dann chatte ich halt mit dir, wenn es sein muss.
Ja.
Aber ich fand das ganz interessant von den Product Choices, wie das so aufgebaut war. Aber wie gesagt, dann hat das ja gut funktioniert, weil er dann einfach kontextuell auch nur das gemacht hat, was ich wollte.
Ja, das sind spannende Designentscheidungen und auch spannende, ich sag mal, fast UX-Research gerade für uns.
Ja.
Was sind die Sachen, die funktionieren? Und wir versuchen halt, alles erstmal Chat-first zu bauen.
Ja.
Das heißt, alles, was du mit Daily machen kannst, wirklich alles kannst du über den Chat machen.
Ja.
Die ganze UI ist praktisch sekundär.
Ja.
Bis jetzt der Login- und Lockout-Button.
Ja.
So. Und dann ist halt immer die Frage, welche Affordances brauchst du noch? Also welche Knöpfe brauchst du noch, um irgendwie Ideen zu wecken und irgendwie inspiriert zu werden, das Produkt zu lernen? Und ich glaube, das ist halt, dass wir auf so einer Art Learning Journey auch gerade sind, wo einfach dadurch, dass die anderen Produkte auch immer weiter sind, ne, mit Claude, mit ChatGPT, die Leute immer weiter trainiert werden und das expecten. Das heißt, wir haben, im Zweifelsfall müssen wir mal Buttons dazu packen für 6 Monate und dann wieder rausnehmen.
Ja.
Das ist eine ganz lustige Journey, wo wir immer den Kunden irgendwie da treffen müssen, wo er gerade ist.
Ja.
Und natürlich auch für uns bewusst, wir wollen gerade an die Vorfront gehen. Also wir wollen an die absoluten Edge-User gehen, weil wir mit denen die Zukunft bauen wollen.
Klar. Ja, ich finde das ganz interessant. Wir nutzen es zum Beispiel für HR-Sachen Central und die haben gar keine UI mehr. Da musste ich nur einmal anmelden und so Back-Admin sozusagen alles einrichten. Aber die eigentliche Funktionalität des Ganzen findet nachher in Slack statt. Also ich habe einfach nur, hey Central, pay my engineer $1,000 bonus because he did like awesome this month.
Ja.
Und that's it. Ne? Ja. Ich drücke nur auf Enter, boom, dann kannst du es noch bestätigen mit so einem Button in Slack. Und das war so ein bisschen mein Gedanke auch für euch, als ich das Produkt benutze, das könnte, weil es ja Chat-based ist, braucht man eigentlich überhaupt noch eine UI oder kann ich es einfach an Slack machen, weil das ist immer dieses Thema so in the flow of work, ne? Da wo ich sowieso bin, ist es auch danach ja einfacher im Mindset zu bleiben, wenn ich diesen Kanal halt habe. Das war zum Beispiel so eine Sache, wo ich dachte, eigentlich schade, dass ich nicht direkt aufgefordert wurde, dann irgendwie so ein Slack-Integration zu haben, aber vielleicht kommt das ja bald, keine Ahnung.
Kommt sehr bald, Slack, auch SMS, WhatsApp, also einfach da, wo der User ist.
Ja.
Im Endeffekt das Ganze orchestrieren und Central, sehr smarte Company, war auch in unserer YC-Badge.
Mhm.
Ich glaube, die leben da ganz gut in der Zukunft.
Ja.
Die spannende Frage für uns ist natürlich, wenn irgendwann die ganzen UIs wegfallen, wie viele von diesen Software-Playern gibt es da noch?
Ja.
Und wie viele kannst du über eine horizontale Plattform Account selber abdecken?
Ja.
Und welche Module musst du bauen? Deswegen dieses ganze, ich sag mal, Operating System für Companies wird sich fundamental verändern.
Mhm.
Und da gibt es noch einen Riesenspielplatz für uns, uns auszutoben.
Ich hätte gestern in der Podcast-Aufnahme, also die wird hier nach erst ausgestrahlt, deshalb kann man sich nochmal anhören, aber da haben wir auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, dass viele Software auch einfach weggeht, weil man sich dann selber schnell was bauen kann. Weil man sich das halt Vibe-Working-mäßig so selber zusammenschustern kann. Ne?
Ja.
Und das ist auch interessant, wie sich das nochmal verändern wird, dass dann bestimmte Sachen einfach gar nicht, also ein CRM zum Beispiel, ist halt die Frage, braucht man das nachher noch von HubSpot oder von Salesforce oder kann man das dann auch irgendwie anders sich irgendwie selber zusammenbauen am Wochenende so ungefähr?
Genau, ist eine gute Frage. Ich glaube, so Kern-Software-Kategorien wirst du nicht so einfach Vibe-coden, weil der Teufel liegt schon noch im Detail.
Ja.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Leute haben auch keine Lust, Sachen Vibe zu coden. Wir Techies haben das, aber wir sind halt selbst, also Lovable sagt ja immer für die 99% anderen, wenn wir ehrlich sind, ist es wahrscheinlich für die 9% anderen und 90% vom Markt werden niemals ihren Leben Vibe coden, selbst mit den Plattformen. Aber ich glaube, was sehr spannend ist, ist die Feststellung, dass du von vielen SaaS-Anbietern brauchst du 10%, 20%, 30% von dem Offering nur.
Ja.
Und das hast du halt schnell mit anderen Wegen nachgebaut, diese Module. Insbesondere, wenn halt die ganze UI auch wegfällt.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich nur noch die Backend-Funktionalität. Und ich glaube, was halt passieren wird, du wirst so ein paar Agent-Player haben, die das Interface ownen oder zumindest versuchen oder eventuell auch im Slack leben.
Ja.
Und dann hast du halt so Leute, die sich auf wirklich so Backend-Services fokussieren. So ein Recent, was sagt, wir bauen einfach E-Mail-Infrastruktur, geil. Nutz uns einfach, ist super cheap, macht keinen Sinn, das selber zu bauen, nutz uns.
Ja.
Ja, oder Paywall auch, mach das Backend dazu. Du willst dich nämlich nicht mit der ganzen Regulierung auseinandersetzen.
Ja.
Und diese Module, diese Headless-Module, wie wir es häufig nennen, die sind, glaube ich, super spannend. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Software-Kategorie, die gerade richtig abgehen wird.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage zum Produkt.
Ja.
Ich habe ja, wie gesagt, da gestern mich mit ein bisschen befasst und irgendwann kommt dann immer dann diese Authentication in diese Drittparty-Tools, ne?
Ja.
Ein Calendly oder so hat man gar kein Problem mit irgendwie Access zu geben.
Ja.
Also um den Kalender halt irgendwie freizugeben. Aber wenn es halt dann schon auf so Bereiche geht, okay, jetzt gib mir Access auf all dein Google Drive.
Ja.
Habe ich meine, ich kenne dich jetzt irgendwie ein bisschen, dann habe ich gesagt, oh, Na gut. YOLO.
Let's go.
Ja. Let's go. Aber wie baut man diesen Trust auf? Weil du weißt ja, also diese Authentication-Masken sind ja leider immer sehr, sag mal, generisch. Und da steht halt nicht so, wir nutzen das nur für so und so, sondern da steht dann so, are you sure? Also die waren nicht ja wirklich dreimal davor. Möchtest du wirklich jetzt irgendwie diesem Startup hier Access zu all deinen Files geben? Und im Hinterkopf ist dann so, okay, kann jetzt halt dann der Founder von der Firma sich alle meine Google-Planung, Finanzdokumente, Verträge, die ich mit Kunden habe. Also ich weiß ja, dass das natürlich nicht, dass man da nicht als Person, aber vielleicht dann doch, also die Frage ist, wie baut man Trust?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zum Beispiel bei Google, die haben ja auch nochmal ihren eigenen Prozess. Das heißt, wir mussten bei Google nochmal extra durch den Security Audit, nur für Google. Die nehmen das sehr genau. Mhm. Danke Alma Mater, aber die nehmen das sehr genau.
Mhm.
Ich meine, ein Ding ist auch, wir haben vorhin ein bisschen neu über Strukturen so geredet. Kann man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, müssen wir trotzdem machen. Machen wir die ganzen Labels und Audits, werden wir machen, Penetration Testing und der ganzen, das ganze Paket, um praktisch zu garantieren, dass wir so sicher sind wie möglich. Das andere ist dann praktisch auch, wir haben praktisch Logs für alles. Wenn irgendjemand den Account impersonated, wird alles getrackt in unserem Logic. Das heißt, wir haben das ganze Ding, wir haben ja vorher auch nur Enterprise-Software gebaut.
Ja.
Das heißt, wir haben das ganze Ding auch jetzt Enterprise-ready gebaut. Wir machen das Ganze, ist eine Bottom-up-Motion gerade.
Mhm.
Aber das Ziel ist natürlich dann in den größeren Orgs zu spreaden und da praktisch das Operating System zu werden. Das heißt, wir haben uns von Anfang an so architected, dass wir ready für diese ganzen Systeme sind.
Ja.
Auch wie wir die Software aufgesetzt haben. Aber an sich, wie wir es kommunizieren, ist halt, am Anfang ist es viel Personal Trust.
Ja.
Einfach gerade wirklich Beziehungen. Ich habe mit vielen großen Kunden einfach Calls, die dann ihre Systeme connecten und sich mal angucken, wer ist denn der Jan, der auf der anderen Seite sitzt.
Ja.
Und danach ist es halt irgendwie mit den VCs, mit denen du arbeitest, mit den Labeln, die du hast, mit YC, mit SOC 2, mit Co.
Ja.
Einfach immer mehr den Leuten das Gefühl geben, hey, wir sind eine seriöse, vertrauenswürdige, gute Company mit guten Security Practices. Und das ist der einzige Weg, den du spielen kannst.
Ja.
Und im Endeffekt wird es keinen Weg dran vorbeigeben, wenn du Agenten benutzen musst, willst, dann musst du den Access geben.
Ja.
Aber das ist unsere Art und Weise, dann das irgendwie smart zu
kommunizieren. Ein cooler muss ich dir noch sagen, ich habe nämlich erst auf Nein gedrückt, weil ich dachte, okay, vielleicht gibt es ja irgendeinen Weg, das sonst so zu machen. Und dann hat mir euer Tool vorgeschlagen, welche Wege ich finden kann, um das jetzt, sag mal, so ein bisschen sicherer zu machen. Ne? Also bei Google habe ich halt gesagt, ach, also Google muss das wirklich sein.
Ja.
Und dann hat er mir vorgeschlagen, dass ich halt einfach einen anderen Google-Account nehme, der nur hierfür ist und dann halt dem Account sozusagen Access auf ein bestimmtes File gebe und so, um jedenfalls die Funktionalität zu testen. Das fand ich halt ganz charmant, dass man dann trotzdem die Sachen testen kann. Und weil das ist ja gerade am Anfang, ne? Das Vertrauen ist ja auch nicht immer sofort komplett da, sondern ich will ja erstmal gucken, funktioniert das überhaupt?
Also
die erzählen mir groß, das wird alles super funktionieren, aber funktioniert das wirklich?
Ja. Ja,
und deswegen, das ist immer so für mich immer so, dass ich erstmal ausprobieren möchte, bevor ich irgendwie mich vollcommitte. Aber das fand ich sehr, sehr schön gelöst,
Genau, aber allgemein diese ganze Permission-Infrastruktur, hast du einmal irgendwie den Layer User Access, was kann ich überhaupt in HubSpot machen, dass sie nicht irgendwie andere Sachen sehen können oder auch in Notion, dass du nicht plötzlich die internen Dokumente vom Founder sehen kann, obwohl du nur Employee bist und so
Sachen. Genau.
Da gibt es, glaube ich, ganz viele Level, die man jetzt auch herausfinden muss, die auch die ganze Industrie herausfinden muss.
Ja.
Ich glaube, wir haben da ganz smarte Konzepte im Kopf, aber das wird sich halt alles Schritt für Schritt entwickeln.
Ja. Ich will nochmal ganz kurz auf die Jan-Jan-Connection
sehr gut
zu sprechen kommen, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man den richtigen Co-Founder hat. Ne? Also ich glaube, mein bester Freund ist mein Co-Founder. So, ne? Das ist ja wirklich wie eine zweite Marriage oder die erste Marriage, wenn man noch nicht verheiratet ist.
Was sind die Freundinnen eifersüchtig?
Ja, genau, ja, kann sein. Ne? Was sind die besten Hacks, wenn man so eng zusammenlebt, vielleicht auch in der gleichen Wohnung zusammenarbeitet? Also was gibst du Leuten so für Ratschläge, um einen Co-Founder zu finden?
An sich ist vorher Zusammenleben hilft. Also wir haben praktisch, bevor wir gegründet haben, haben wir fast fünf Jahre zusammengelebt.
Mhm.
Das heißt, wir kannten einander halt in- und auswendig.
Mhm.
Und das wird auch die andere Person mal durch alle Höhen und Tiefen gesehen.
Mhm.
Das hat so ein Vertrauensband gebaut, was auch nicht so einfach kaputt geht, egal was dann auf der Gründungsjourney passiert.
Ja.
Und ich kann dir sagen, so Pivots sind ein hartes Brett. Das Absolut. Ist wirklich so Kinderbeerdigung.
Mhm.
Und es nimmt sich ganz schön mit durch. Und durch diese ganzen Dinger durchzukommen, du brauchst eine krasse Vertrauensbasis einfach. Und auch, die sagen das immer so, Value-Aligned und wie auch immer, aber das Wichtigste ist einfach wirklich verbringen viel Zeit miteinander und auch wirklich so intensive Zeit mal miteinander. Also ich habe zum Beispiel auch teilweise Freundschaften jetzt über YC, wo wir halt zusammen jeden Abend Fundraising-Calls gemacht haben, wie ist es bei dir gelaufen.
Mm.
Und du gehst halt einfach durch Höhen und Tiefen zusammen und dann, das ist immer eine Kombination aus Zeit und Intensität, um einander kennenzulernen. Aber das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und dann das wichtigste Thema ist auch, überleg dir, warum beide Leute gründen und ob das zusammenpasst.
Mm.
Und auch welche Journey du dir vorstellst. und auch welcher Ort zum Beispiel. Ne? Für uns war ja so, wir wollten beide nach San Francisco, wir wollten beide das machen, wir wollten beide eine VC-Journey machen. Also diese, ich sag mal, großen Kriterien einmal abzuklopfen, ob das passt. Und dann, wenn du jemanden gefunden hast, bei dem es passt, dann kümmere dich auch darum, dass die Beziehung so bleibt. Also nimm dir, also für uns ist es wichtig, irgendwie mal auch zusammen wandern zu gehen, zusammen Sachen zu machen, die halt noch in die Freundschaft einzahlen.
Ja.
Und das ist vielleicht auch, also es gibt ein Pro und ein Con, wenn du mit deinem besten Freund gründest. Erstens, du hast eine krasse Vertrauensbasis, aber zweitens, die Beziehung wird sich verändern.
Ja.
Wir sind nicht nur Freunde. Ja. Wir haben teilweise Dialoge, so Jan, als Freund würde ich dir jetzt sagen das.
Ja.
Als Co-Founder würde ich dir jetzt sagen das.
Ja.
Und das heißt, du verlierst irgendwo deinen besten Freund, er wird zu etwas anderem, einem hybriden Konstrukt aus Co-Founder und besten Freund, wie Ehepartner, hast du was ganz, irgendwie sowas, ne?
Ja.
In der Richtung.
Ja, das ist interessant. Du hast gerade gesagt, du gehst halt auch gerne mit ihm wandern.
Ja.
In San Francisco ist ja, ich habe jetzt den neuen Term gehört, 7-0. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast.
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Das ist 7 Tage arbeiten, kein Urlaub.
Okay, krass.
Ich dachte so, okay, jetzt wird's absurd. 996 verstehe ich ja auch noch.
Ja.
Also halt einfach Vollgas geben, aber einen Tag ausspannen und was anderes machen.
Ja.
Wo bist du auf dem Spektrum?
Ich glaube, wir sind minimal unter 996. Es ist mehr so 995.5, würde ich sagen. Also wir arbeiten auch am Sonntag, aber Sonntag ist immer ein bisschen entspannter. Am Morgen macht man noch Sport, dann fängt man irgendwie 10, 11 an. Unter der Woche ist es bei mir, weil wir häufig auch aus Deutschland noch europäische Kunden haben, es fängt mehr um 7, 8 an. Das ist unser Mindset. Für uns selber, bei den Employees sind wir teilweise auch noch ein bisschen entspannter. Die können auch mal ein volles Wochenende machen.
Mhm.
Und die arbeiten mehr so, wenn es halt was gibt.
Ja.
Aber nicht einfach, weil es irgendwie der Anspruch ist. Oder weil sie halt super excited sind und irgendwas noch fertig machen wollen oder sowas.
Ja.
Aber ich bin mehr so der Freund von Klasse statt Masse. Und auch, ne, also Philosophie ist Craft. Wir wollen irgendwie richtig geile Sachen bauen. Und da musst du halt einfach ab und zu halt irgendwie kreativ in der Lage sein, auch dahin zu kommen. Das kommst du nicht, wenn du komplett im Tunnelmodus bist.
Mhm.
Es gibt mal Wochen, da muss man einfach wegschaffen. Ja, aber es gibt auch Wochen, in denen man kreativ sein muss. Und selbst 996 funktioniert, glaube ich, für kreativ sein at the edge nicht.
Ja, sehe ich auch so. Was waren für dich die härtesten Momente? Du hast es gerade schon angesprochen mit Pivot und so weiter.
Ja.
Gab es so Momente, wo du schon so gedacht hast, oh fuck it, ey, wir, jetzt gehe ich zurück nach Deutschland.
Ja, gute Frage. Ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, der größte Tiefpunkt war so, wo mal alles in meinem Leben zusammengekommen ist. Das war im, praktisch nachdem wir gepivotet sind von dem Perplexity Case, so im März letzten Jahres. Praktisch irgendwie pivot, man war vorher schon so am Ende, hat in alle Richtungen gepusht. Ich war einfach wirklich, ich war vielleicht noch so 10-20% meiner normalen Leistungsfähigkeit. Im Moment merkst du es nicht, ne? So ein bisschen so Anzeichen von Burnout, du gehst runter. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, wir pivoten das Ding. Und dann hat sich in der gleichen Woche auch noch meine Freundin von mir getrennt. Und dann war echt so einfach komplett durch.
Mhm.
Also das hat mich einfach wirklich mal drei Monate lang komplett zerlegt. Wir haben noch so die Sachen abgewickelt, den Pivot gemacht. Und dann war ich wirklich einen Monat komplett raus, eine Woche irgendwie im Meditation Retreat hier in Marin und musste einfach mal wieder irgendwie neu sortieren, neu aufbauen.
Ja.
Und da habe ich mich schon gefragt, warum mache ich das Ganze?
Mhm.
Aber dann kam halt so dieser zweite Rückenwind, dass du nochmal tief reingehst und reinhörst, so, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und ich habe einfach gemerkt, wie viel mir dieses Craften Spaß macht. Einfach dieses Produkt bauen und Leute happy machen. Und jetzt nach dem Launch, ich habe so viele Messages bekommen, einfach so, absolut geiles Produkt, ich liebe es. Irgendwie, ich brauche mehr Credits, ich will das machen, wie auch immer. Und das sind die Momente, für die ich lebe.
Mhm.
Und diese endgültige Verantwortung zu haben, dass du sagst, du bist so dieses schöpferische, gestalterische in dem Startup, wo du wirklich das ganze Ding irgendwo kontrollieren kannst mit deinem Co-Founder zusammen.
Mhm.
Ist einfach ein geiles Gefühl.
Ja.
Und das habe ich halt wieder gespürt, als ich dann durch die Phase gegangen bin und habe mir gesagt, so, hey, das ist, warum ich das mache. Und ich glaube, dadurch haben wir auch jetzt nur den Case gefunden, der jetzt richtig ist für uns.
Ja.
Vorher mussten wir so ein bisschen, ich hole mal ein bisschen aus, aber ist vielleicht spannend. Erst kamen wir irgendwie aus München, hatten dieses B2B SaaS Playbook gesehen, dachten, langweilig.
Mhm.
Lass mal Crypto extrem machen.
Mhm.
Wie gesagt, an DAOs verkauft, alle möglichen Sachen, wie auch immer. Dann ist das ganze Ding implodiert, da haben wir uns so ein bisschen die Finger verbrannt.
Ja.
Und dann war wieder so, oh, vielleicht doch wieder ein bisschen mehr B2B SaaS. So. Und dann, ne? Und dann haben wir irgendwie dieses Ding mit Beratung und Co. gemacht und wie Enterprise Sales kennen wir, das machen wir, das funktioniert. Und dann haben wir aber eigentlich auch wieder gemerkt, das sind wir aber auch nicht.
Mhm.
So, und dann muss es halt nochmal krachen, dass wir gesagt haben, so, okay, eigentlich war es das schon, es war halt nur nicht Krypto, aber jetzt haben wir irgendwie unser Ding gefunden, wir wollen ein geiles Produkt bauen, was an der Vorfront ist, was irgendwie einfach anders ist, wo wir irgendwie andere Geschäftsmodelle haben, wo wir es anders gestalten können.
Mhm.
Das wollen wir. Wir brauchen das, um irgendwie glücklich zu sein. Und auch ein Produkt, was wir irgendwie selber nutzen können, wo wir selber diesen Loop haben, wo wir selber jeden Tag das benutzen können. Und das war, glaube ich, so im Endeffekt 4 Jahre Journey herausfinden, was sind wir und was ist unsere Company, während sich halt die ganze Welt auch noch verändert. Ne? Mal ist es Krypto, mal ist es AI. Das heißt, auch die Landschaft bewegt sich die ganze Zeit unter dir. Ja. Und das war, glaube ich, so die wichtigste Herausforderung oder die größte Herausforderung für uns, war herauszufinden, was ist unsere Company. Gar nicht so das Company bauen an sich, sondern was ist unsere Company.
Ja, sehr cool. Habt ihr so eine Art Manifest irgendwann mal geschrieben, dass ihr irgendwie so gesagt habt, okay, jetzt das Nächste, es muss aber irgendwie, es darf kein sich Enterprise Sales mehr sein oder wir wollen keine Ads oder was ist ihr so, ja. Habt ihr so Regeln euch aufgestellt?
Immer mal wieder und dann immer wieder verworfen und dann am Endeffekt war es dann einfach so ein, wir haben so ein Company Retreat gemacht, ganze Company nach Tao und haben dann praktisch alle zusammen nochmal pausiert und mit allen AI-Tools rumgespielt und nochmal gesagt so, hey, wir sind gerade nicht mehr an der Frontier. Wie kommen wir in die Frontier?
Ja.
Wir nutzen selber gerade nicht AI on the Edge, weil unsere Customer so weit hinterher sind und sind wir selber auch langsamer geworden. Und sich die Zeit zu nehmen, als Team wieder zu spielen und Spaß zu haben, das war das Wichtige. Und dann einfach so seiner Intuition zu folgen, was ist das Ding, was sich richtig anfühlt. Vorher waren wir immer so Checkliste, Excel-Tabelle, wie auch immer. Und das war nicht der Weg, sondern es musste halt irgendwann wirklich mal so spielerisch dich rantasten und dann so sagen so, hey, ich hab Bock da drauf, ich hab wirklich Bock da drauf und alle im Team haben wirklich Bock da drauf.
Ja.
Und dann merkst du halt eine ganz andere Power im Team.
Ja.
Also es ist einfach, wir waren vorher gut, aber wir sind jetzt doch mal eine ganz andere Company auf einem anderen Limit, weil einfach da ist so viel Begeisterung einfach.
Ja, jedem ist wirklich, ich kann das nur bestätigen, ne? Das ist wirklich ein großartiges Produkt. Du hast, ihr seid 5 Leute gerade, ne? Ihr habt ja jetzt Fundraising, ihr habt jetzt ein bisschen Kohle, stellt ihr jetzt ein, was können Leute, die jetzt hier zuhören, was können die, können die mit dir machen, außer das Produkt auszuprobieren?
Gute Frage. Also Produkt ausprobieren auf jeden Fall und mir gerne auch direkt Feedback schreiben. Ich beantworte alles. Wenn ihr mir thoughtful Feedback schreibt, ich beantworte alles, egal wie viel ich bekomme. Zweiter Punkt ist, wir haben sehr, sehr viele Kunden bekommen, die dann über den Launch kamen und auch die existierenden, die wir haben. Also uns brennt gerade komplett das Haus. Dementsprechend gehen wir jetzt praktisch auf Hiring und wir haben so 3 Profile, die wir gerade suchen. Und das, wenn es sich irgendjemand angesprochen fühlt, wir hiren in Person in San Francisco. Wir sponsern auch Visa und Co. und wie auch immer. Also wenn jemand Bock hat, irgendwie das zu experiencen, sagt Bescheid. Und wir hiren einmal einen Backend-Engineer, vor allen Dingen auch Fullstack, einmal einen Chief of Staff, praktisch mich duplizieren, also praktisch direkt mit mir arbeiten. Und das Dritte, was wir hiren, ist einen Content Genius. Also wir brauchen irgendjemanden, der praktisch YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn bespaßt. Auch mit viel so educational Content und irgendwie die Leute an die Hand nimmt, was kann man eigentlich damit machen?
Ja.
Die Leute educated, wie verändert sich jetzt eigentlich die Future of Work?
Ja.
Genau,
das ist so. Das war schon echt ein riesen Playbook in dem Bereich für euch, ne? Weil auch mit den richtigen Creators da irgendwie zusammen, so Business-Influencer praktisch, die eigentlich gar nicht Influencer sind, aber jetzt irgendwie so Typen, mit denen halt einfach ein geiles Video zu drehen oder so, ne? Und denen das zu zeigen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Auch gerade so LinkedIn ist wahrscheinlich dann so euer
LinkedIn ist der Main-Channel. Das ist auch immer wichtig, um in San Francisco cool zu sein, aber LinkedIn ist das, wo eigentlich das Geschäft passiert, in Anführungszeichen.
Ich habe ja mal zum Abschluss so Fragen, die ich jeden stelle, deswegen stelle ich die jetzt auch nochmal. Was ist so ein Thema für dich, wo du das Gefühl hast, du weißt es eigentlich ganz genau, aber alle anderen widersprechen dir immer?
Ich weiß es ganz genau und alle anderen widersprechen mir.
Oder wo hast du eine ganz hohe Conviction, wo vielleicht auch dein Co-Founder sagt, das ist ja absoluter Quatsch?
Also ich glaube, wir haben so ein bisschen über den 996-Kram geredet. Und meine Conviction ist, mir ist Zeit in der Natur zum Beispiel super wichtig oder jetzt auch der Meditation Retreat. Ich gehe wirklich jedes Jahr jetzt eine Woche raus, mache diesen Meditation Retreat und sitze einfach nur und mache eine Woche lang gar nichts. Ich mache keinen Urlaub, kein nichts, sondern sitze eine Woche praktisch da und mache gar nichts. Und einfach diesen Weg zu sich selber zu finden, irgendwie so in Sync zu sein mit seinen eigenen Gefühlen und Dingen, ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als viele von uns Hustle-Foundern zugeben wollen.
Ja.
Und da streite ich mich ab und zu auch mit meinem Co-Founder drüber, wie wichtig das ist, weil der da erstmal so der Endurance-Athlete und wir pushen einfach durch und wie auch immer. Und ich bin mehr so, dann kann ich aber nicht mehr schlafen und dann bin ich auch nicht produktiv. Ja, so funktioniert nicht.
Das finde ich gut. Gibt's eine Sache, über die dich total ausmacht, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht? Also hast du noch irgendeine sportliche Fähigkeit? Bist du der beste Barista? Was machst du noch außerhalb?
Der beste Barista. Ich liebe Backpacking. Mhm. Also wie wir gerade schon angesprochen haben, Natur ist so meine zweite Heimat. Und jedes Jahr bin ich irgendwie 3-4 Mal irgendwie längere Wochenenden hier in den Nationalparks unterwegs.
Ja.
Das liebe ich einfach absolut. Und an sich ist so, das merkst du auch durch meine Posts, mein Herzensthema ist einfach so Product Craft. Das ist einfach so mein Ding, mein Baby.
Ja.
Ja.
Cool. Mensch, vielen, vielen Dank. Ich habe extrem viel mitgenommen.
Gerne, gerne.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank dir.
So, das war schon wieder mit dem Podcast mit Jan Damm, AI-Unternehmer hier aus San Francisco. Probiert auf jeden Fall mal sein Produkt aus, datadeep.ai. Und ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Vibe-Rocking und dann baue ich mir direkt danach mit Purple AI, dem Sponsor der Folge heute, vielleicht noch ein neues Feature. Schaut euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr euer Engineering-Team aufs nächste Level heben wollt. Also www.bepurple.ai. Und wie immer, danke auch an Tobi Nothelfer, mit dem ich diesen Podcast hier produziere. Und danach dem Podcast, ja auch immer bekanntlich vor dem nächsten Podcast, ist hier noch ein kleiner Shoutout an Freunde von mir. Die machen nämlich den Wunderbar Together Podcast. Die sagen selber, dass sie die coolsten Deutschen in den USA dort interviewen. Ich durfte auch selber mal zu Gast sein vor einiger Zeit. Das lohnt sich also, wenn ihr nicht nur aus San Francisco, sondern auch ganz Amerika was hören wollt. Wir hören uns wieder in spätestens 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.